Meine sehr verehrten Damen und Herren, was sage ich denn jetzt noch? Also der Titel ist ja schon abgehandelt worden, haben Sie schon vorgestellt. Und dann will ich auch gleich in die Darstellung, will Sie mitnehmen in die Saline. Also in die Saline. Ich habe tatsächlich einen Kopfsprung gemacht mit dem Titel auch. Also Liebe deinen Knacks ist ja ein bisschen besonders, das muss man schon sagen. Also. Und dann will ich aber doch mal erzählen, was ich mit dem Johannesevangelium habe. Das ist ja die Grundlage auch. Also mein Weg mit dem Evangelium nach Johannes. Ich bin eigentlich darauf gestoßen, mich damit näher zu beschäftigen, weil ich dachte, wenn dich Leute fragen, was steht im Johannesevangelium drin, lieber Pater, haben Sie noch Theologie studiert und so weiter, was sage ich denn da? Können Sie sich ja auch fragen. Und wusste ich nicht, so genau nicht. Und dann habe ich tatsächlich mich hingesetzt und habe mal nachgeguckt, was das Johannesevangelium alles so enthält, wie das, was man da so wissen kann und so weiter. Dann hatte ich natürlich auch studiert, aber das vergisst man wieder und so. Und dann bin ich bei dem Gedanken der Führung geblieben, aber dann habe ich gemerkt, das ist ja ein Text. Ich muss also mal einen Ausstellungsraum mir schaffen. Dann habe ich mir einen Ausstellungsraum geschaffen in meiner Fantasie. Ein Panorama. Ein kreisrunder Bau. Und dann habe ich die 21 Kapitel vom Johannesevangelium, sind 21 Kapitel, habe ich in dem kreisrunden Raum aufgehängt. So. Und dann merkte ich plötzlich, das hat ja Proportionen. Dann komme ich da in dieses, wenn ich dieses Panorama betreten will, dann habe ich einen Eingang, kleinen Eingang und so weiter. Was liegt dem Eingang gegenüber? Kapitel 11. Was steht in Kapitel 11? Auferweckung des Lazarus. Auf der rechten Seite die ganzen Auseinandersetzungen Jesu, die dann zu seinem Tod dann auch führen. Das ist das dritte Passiafest. Auf der linken Seite das ganze Theater mit seinen Gegnern. Das war schon mal eine interessante Neuentdeckung, die ich da hatte. Und dann war der Leitgedanke, der mir dann auch im Zusammenhang mit dieser Beschäftigung nochmal auftauchte, das war eben dieser Spruch, haben Sie schon gesagt, seht das Lamm Gottes, weil der Johannes der Täufer, denn im Johannesevangelium, das auch nicht Johannesevangelium heißt, sondern nur Evangelium nach Johannes, und der Täufer heißt nie Täufer, sondern das ist der Johannes, der tauft, kommt ein Tätigkeitswort. Und dann habe ich da geguckt und der macht den langen Finger und zeigt auf Jesus und sagt, seht das Lamm Gottes. Dann habe ich gesagt, das ist der Leitgedanke, der dann aber auch tatsächlich, also sagen wir mal, mich richtig angeleitet hat. Du hast hier also eine Person vor dir, über die das Johannesevangelium handelt. Das muss man unter dem Begriff Lamm betrachten. Und was wäre denn der Gegensatz dazu? Das wäre der Löwe. Der Löwe. Und Sie werden lachen. Ich habe danach geguckt, mal so, wo taucht der Löwe auf? Im Alten Testament. Juda bekommt von seinem Vater Jakob einen Segensspruch, ein bisschen maliziösen Segensspruch. Da steht, du bist ein Löwe, du sitzt auf der Lauer. Und was ist im Wappen von Jerusalem drin? Ein Löwe. Habe ich gedacht, du musst im Auge behalten, dass also dieses Johannesevangelium mit dem Problem Lamm oder Löwe zu tun hat. Lamm oder Löwe. Und das betrifft die Messias-Frage. Der Messias, der da erwartet wird, ist es ein Lamm oder ein Löwe? Löwe von Juda. Löwe haut drauf, Lamm wird geschlachtet. Es läuft natürlich, wissen wir alle, läuft auf das Lamm raus, aber das war nicht selbstverständlich. Es war überhaupt nicht selbstverständlich. Und wie ich das jetzt so anfange, uns so zu erzählen, da treffen Sie auf eine Art, die ich gelernt habe und die mich seit meines Lebens beschäftigt hat, nämlich Punkte geben. Betrachtungspunkte, Schriftbetrachtungspunkte. Das sind Hinweise auf ein Stück vom Evangelium oder auf ein Stück der Heiligen Schrift. Und dann werden die Hinweise den Leuten, die so ein Stück betrachten sollen, also länger anschauen sollen, gegeben, damit sie mal ein paar Fixpunkte haben und sagen, da kannst du mal drüber nachdenken. Das ist also eine Einladung zur Eigenbeschäftigung. Die Punkte geben Anstöße und dann heißt es im Grunde, so, jetzt seid ihr dran. Wir kriegten in unserer Grundausbildung als Jesuiten kriegten wir jeden Abend eine Viertel bis eine halbe Stunde lang Punkte und morgens saßen wir oder knieten wir eine Stunde lang, fürchterlich manchmal, und haben das betrachtet und abends eine halbe Stunde wieder. Das war die Grundausbildung. Also ich bin geprägt nicht von Vorträgen, sagen wir, wunderbar durchformulierten Vorträgen, sondern von Anstößen und dann sagt, jetzt macht mal selber. Und da erlebt man die schönsten und die schlimmsten Sachen. Und das muss ich vorausschicken, weil also so eine Beschäftigung mit einem Evangelium ist mühsam. Ja. Also es hat Wanderungen gegeben durch das vierte Evangelium. Da bin ich Jesus begegnet, natürlich auch vielen Menschen um ihn herum. Und unter diesen habe ich keinen gefunden, der nicht einen Knacks hat. Wie komme ich denn auf den Knacks? Also das war auch vor Jahren, war das eine ähnliche Fragestellung, wenn ich erklären soll, was Sünde ist. Das ist eine Frage, die man schon auch... Da braucht man nicht besonders, also das ist eine unangenehme Frage. Also auf jeden Fall, was ist die Sünde? Und dann habe ich mich erinnert an meine Italienischzeit und die Italiener sagen immer, wenn sie sagen wollen, oh, das ist aber schade, sagen sie Peccato. Peccato, Peccato, oh Signore, Peccato, Peccato. Peccatum ist aber Sünde, lateinische Wort für Sünde. Also habe ich gedacht, das ist doch vielleicht hilfreich, also diese von der Seite der Schaden, der Beschädigung herzukommen und von daher Sünde zu betrachten und nicht das sofort moralisch zu nehmen. Und das hat mir sehr geholfen und das war auch eigentlich der Hintergedanke, was mir so in den Kopf rutschte, wenn es hier um Heil und so weiter geht, den Knacks ja. Und lieben, den Knacks lieben. Also erstmal ist es also eine interessante, nicht immer schöne Beschäftigung, sich mit den Knacksen zu beschäftigen, im eigenen Leben. Also es gibt seelische Knackse, es gibt natürlich körperliche Knackse, das ist noch das Einfachste, aber die seelischen Knackse gibt es halt auch. Und dann gibt es institutionelle Knackse. Unser ganzes westliche Wertesystem oder die Konstruktionen, die wir geschaffen haben im politisch-gesellschaftlichen Bereich, die sind mächtig am Knacken, am Knacksen. Wer das also hören kann, der muss sich manchmal die Ohren zuhalten. Das ist gar nicht so zum Lachen. Also diese Knacksthematik, und das hat durchaus etwas zu tun mit richtigen Beschädigungen, die da entstehen können und nicht nur mit dummen Zufällen, dass eben mal irgendwas kaputt geht, sondern dass das richtig gewollt wird. Beschädigungen werden auch, kann man auch wollen. Man kann etwas kaputt machen. Es geht nicht nur einiges kaputt, sondern man kann auch manches kaputt machen. Das kann man erleben. Also das steckt hinter dieser Titelgeschichte. Wenn ich meinen Knacks lieben soll, dann ist das auch etwas wie Feindesliebe. Also das sind unangenehme Seiten und dann ist alles, was beschädigt ist und so weiter, ja, fordert einen ja auch heraus, das irgendwie dann wieder in einen besseren Zustand zu verwandeln, soweit das geht. Krankenhäuser versuchen das auch. Und im Grunde, wenn ich das richtig sehe, ist ja auch so etwas wie eine Gemeinschaft der Gläubigen, der Christgläubigen. Ich denke das jetzt im weitesten Sinne, überhaupt nicht konfessionell, ist ja eine Veranstaltung, mit Knacks umzugehen. So. Jetzt komme ich aber zum Evangelium und ich will das versuchen zu erläutern an drei Fallbeispielen aus dem Johannesevangelium. Und da kommen ins Spiel jetzt kommen Simon Petrus, der Jünger, den Jesus liebte, nicht der Jesus liebte, den Jesus liebte, und der Judas Iskariot. Warum diese drei? Die bilden im Johannesevangelium eine Dreiergruppierung, Dreiergruppe. Das ist so bildlich vorgestellt, dass der Johannes hat im Kopf den Judas Iskariot, lebt natürlich mit dem zusammen, aber der redet den Namen. Nur Johannes ist derjenige, der den Namen, nicht Johannes der Täufer, sondern der Evangelist ist derjenige, der den Namen Judas Iskariot sagt. Und auf der anderen Seite hat er den Petrus. Petrus, der ist manchmal, ist der mit irgendwie, blickt der nicht ganz durch. Der ist voller Dynamik, aber blickt nicht immer ganz durch. Vor allen Dingen in Bezug auf Jesus nicht. Und dann kommt der Evangelist, dieser Jünger, den Jesus liebte, kommt und sagt, es ist der Herr. Er macht ihm die Augen auf. Also, diese drei bilden ein Zentrum in der Jüngerschaft des vierten Evangeliums, das also etwas sagen kann über den Knacks, der da auch herrscht. Was ist da zu sagen? Jetzt habe ich durchstudiert mal richtig, wo kommt eigentlich der Petrus vor? Es gibt viele Stellen, Petrus. Also nur, damit Sie die Arbeitsweise auch mal sehen, wenn man sich da so reinkniet. Ich habe also die Petrusstellen angeguckt. Es gibt drei Formen davon. Es gibt den Simon, Sohn des Johannes. Und es ist immer Jesus, der den Simon, Sohn des Johannes, nennt, ihn so anspricht mit dem Namen. Der gibt ihm zwar den Beinamen Petrus am Anfang, aber den sagt er sonst nie. Komisch, habe ich gedacht. Das ist doch seltsam. Und dann ist da Simon Petrus, wird der Doppelname gesagt, und es kommt immer vor in den Passagen, wo erzählt wird, wo der Evangelist so erzählt, was da los war. Und wenn da Simon Petrus vorkommt, dann kommt eben dieser Doppelname vor. Es gibt ein paar Stellen, wo der nur Petrus heißt. Komisch. Nur Petrus. Und das sind alles Stellen, wo es zwischen Jesus und ihm knistert. Und die Stellen habe ich mir hier angeguckt und da habe ich gedacht, da ist auch bei Petrus, kann man da sehen, wo der Knacks ist. Das ist ja, wenn es ein Fallbeispiel ist, dann muss ich ja erklären, wo sehe ich bei Petrus den Knacks? Wo, jetzt muss ich mal gucken, also die Sache mit diesem alleinstehenden Petrus, das kommt erst relativ spät im zweiten Teil da. Also bei der Fußwaschung im Speisesaal, da fängt das an. Da will er nämlich nicht die Füße gewaschen kriegen. Da gibt es den ersten Konflikt und das geht dann weiter mit der Erklärung, wo Jesus sagt dann plötzlich, wohin ich gehe, könnt ihr nicht kommen. Und Petrus sagt, wieso? Wieso kann ich da nicht mit? Und dann sagt ja, und dann sagt er noch, ich werde für dich mein Leben hingeben. Und Jesus sagt, du wirst für mich dein Leben hingeben. Du wirst mich dreimal verleugnen. Und das kommt dann später, wird das dann auch passieren. Und dann, das mag mal genügen als Beispiele. Ich kann das aus der Bibel, ich habe das hier in meinem Manuskript, habe ich das alles ausformuliert, aber das wäre wahrscheinlich jetzt zu viel. Aber man kann sich das vorstellen, was da passiert. Und dann habe ich gedacht, Moment, kriege ich das nicht auseinander. So. Das war nicht beachtet. Ist kaputt? Nee. So. Da habe ich gedacht, der Knacks von dem Simon Petrus, der besteht darin, der ist stur. Der ist dynamisch, aber stur. Da sagen wir ja, stur ist das vielleicht doch nicht der richtige Ausdruck, sondern der ist ein Prinzipienmensch. Der hat etwas im Auge. Und das ist, der hat den Löwen im Auge, einen Messias als Löwen. Der hat einen Messias als Löwen im Auge. Wir brauchen hier einen, der uns wie der Judas Makkabäus, das war 200 Jahre vorher, wie der so aufgetreten ist, müssen wir mit Hilfe einer ordentlichen Bewegung sozusagen die Römer vom Hals kriegen. Wenn schon ein Messias kommt, dann das. Und wenn es heißt, dass dieser Jesus der Messias sein soll, ich bin geneigt, dem zuzustimmen, würde Petrus sagen, bin geneigt, dem zuzustimmen, dann das. Also dann muss er das bringen. Und Jesus tut alles andere, als Löwe zu werden. Der macht es einfach nicht. Die krasseste Geschichte steht gar nicht im Johannesevangelium. Die krasseste Geschichte ist da in Nordisrael am Hermon, wo der Jordan entspringt. Da gibt es ja dieses Caesarea Philippi. Und da gibt es die Szene, wo Jesus erklärt, was mit ihm passieren wird. Also die Aussicht auf die Kreuzigung und dann fügt er auch noch hinzu, Auferstehung, aber das hat Petrus nicht gehört. Und Petrus nahm Jesus beiseite und machte ihm Vorhaltungen. Stellen Sie sich das mal vor, Petrus nimmt sich heraus, Jesus beiseite zu nehmen. Da muss man mal hinkriegen. Und dann hat er sich aber verrechnet. Dann kommt die Sache so, also sagte, du denkst nicht, was Gott denkt, oder wie das heißt. Und dann sagt Jesus, hinter mich Satan. Boah, das ist aber ein Ding. Und das wird da rausgenommen aus dem vierten Evangelium. Das ist da so, krass kommt das nicht. Aber was da auf dem Spiele steht, ist ein Richtungskampf. Und der Simon, Sohn des Jonas, Fischerchef, der war stur in seinem Prinzip. Als guter Jude kann ich mir keinen Messias vorstellen, der nicht ein Löwe ist und auf den Tisch haut. Und das müssen wir dem Jesus beibringen. Und Jesus sagt nein und hält das durch. Deswegen ist die ganze Petrus-Geschichte im vierten Evangelium dauert so lange. Das geht bis ins letzte Kapitel. Man hat das Gefühl, dass das letzte Kapitel extra hinzugefügt worden ist, weil da musste noch die Petrus-Frage geklärt werden. Dann steht dieser Petrus vor Jesus und Jesus fragt ihn, liebst du mich? Und der Petrus sagt, ja, du weißt es doch, dass ich dich liebe. Mehr als diese, das geht da nicht drauf ein, klugerweise. Und dann macht dreimal die Frage, nur was man in den Übersetzungen nicht rauskriegt. Jesus fragt mit einem griechischen Wort, das heißt Agapan, Liebe. Petrus antwortet immer mit einem anderen Wort, Philein, Freundsein heißt das. Boah. Und am Ende, bei der dritten Frage, schwenkt Jesus auf die Vorgabe des Petrus ein und sagt, liebst du mich? Da heißt es Philein plötzlich. Das ist also eine Geschichte, wo sozusagen die beiden jetzt ihre Nähe miteinander gefunden haben. Der Petrus hat begriffen, dass der Messias das Lamm ist und Jesus wird belohnt durch eine neue Treue des Petrus. Der ist jetzt wirklich der Petrus. So. Das also zu dieser Geschichte. Wie viel habe ich denn? Ich komme jetzt. Und jetzt, was ist denn jetzt mit dem anderen Jüngern, den Jesus liebte? Der hat natürlich die Probleme des Simon Petrus, hat er nicht. Und aber das, was ich dazu sagen will, das kann man auch ausfalten, wo dieser Jünger herkommt, das will ich jetzt aber auch mal dahingestellt sein lassen. Aber da gibt es eine merkwürdige Geschichte. Warum hat der Kerl eigentlich keinen Namen? Wer hat keinen Namen? Da gibt es eine Version, das ist der andere Jünger, dann gibt es irgendwann ab Mitte des Evangeliums, heißt er plötzlich der Jünger, den Jesus liebte, hat aber keinen Namen. Ich bin der Auffassung, der Name war belastet. Der Johannes, der Johannes Jünger, der hinter diesem vierten Evangelisten steckt, das muss man aber erforschen durch die anderen Evangelien. Der war einer von denen, die zu Jesus gegangen sind und haben gesagt, wenn du dann mal das Reich Gottes sozusagen in der Hand hast, dann möchten wir die beiden Plätze links und rechts. Der Bruder war noch dabei, der verschwindet da ganz. Also, und dann gibt es eine andere Variante dieser Geschichte, da ist es die Mutter, die zu Jesus geht und sagt, können meine beiden Söhne nicht da sein. Ich persönlich glaube, der Knacks, den der Johannes hatte, ist Ehrgeiz. Das war ein fitter Bursche, der hatte völlig den Durchblick. Von Anfang an hatte der den Durchblick. Mit dem Lamm hatte der keine Schwierigkeiten. Aber dass er irgendwie also in die Nähe desjenigen, dem die Zukunft gehören würde, dass er da ganz gerne dran war, das hat ihm wohl gefallen. Also das war gut. Und der spielt auch eine eigenartige Rolle. Erstens weiß der, was Jesus sagen wollte. Der ist ja, wenn er der Evangelist ist, der hat also ein bisschen collageartig gearbeitet an dem Evangelium. Das geht auf den und seinen Betrieb zurück. Dann hat er bestimmte Sachen hat er als Einblendung da reingemacht in die Geschichte, größere und kleinere. Und hat er sich da verewigt, der schlaue Junge, dieser vierte Evangelist, schnell, schlau, Durchblick, der kannte sich bei den Pharisäern aus, der kannte sich irgendwie im Tempelbereich, kannte der sich aus und Und dann hat Jesus hat ihn gesagt, hat ihn, also hat, wie soll ich sagen, hat ihn erhoben durch die Anrede oder was da übrig blieb, der Jünger, den Jesus liebte, der musste also offensichtlich den belasteten Namen, musste der ein bisschen anheben. Ich glaube, dass der Johannes Evangelist seinen Kollegen auch auf die Nerven gegangen ist. Das steht da zwar nicht so drin, mit seiner Besserwisserei oder Schnellwisserei. Und das ist jetzt aber, das müssen die Theologen oder Exegeten müssen das weiter diskutieren und so weiter. Ich glaube, dass er in dieser Form belastet ist mit einem Knacks. Ja. Und unser Herr und Meister Jesus Christus hat ihn am Ende auch von Petrus erlöst. Der Petrus, der hatte den im Nacken. Also das kann man immer so sehen. Ich glaube, der Petrus war mit dem überhaupt nicht froh. Weil er auch immer gedacht hatte, ich bin doch eigentlich der Petrus. Warum kommt der mir immer dazwischen? Und das lag. Der Petrus hatte seinen Knacks, aber der hatte auch seinen Knacks. Gut. Und das wollen wir mal dabei belassen. Dieser gute Jünger, den Jesus liebte. Und dann kommen wir jetzt zu Judas Iskariot. Habe ich gesagt, lieber Gott, muss das sein, dass ich jetzt über Judas Iskariot noch was sagen soll. Aber das ist einfach doch auch wichtig, mal zu sehen, wieso eine solche Gestalt da durchgenommen wird oder dargestellt wird in diesem Evangelium. Und der Judas Iskariot, kann man auch die ganzen Stellen mal anschauen, das will ich jetzt auch nicht alles vorführen. Aber Judas Iskariot wird nie von Jesus mit Judas Iskariot angesprochen. Das tut immer nur der Jünger, dieser vierte Jünger. Das tut immer nur der. Er schiebt das immer so dazwischen. Wenn Jesus sagt, also einer von den Zwölfen von euch wird mich verraten, dann kommt also eine Einblendung und dann sagt er das. An mehreren Stellen kommt das so. Und Judas Iskariot, meines Erachtens, was für einen Knacks hat der? Also der wird ja also streng tituliert, der soll also mit Geld nicht richtig umgehen können und Unterschlagungen gemacht haben und so weiter. Ich glaube, man muss das richtig groß ansetzen. Das ist einer von denen, die auch gedacht haben, es geht nur mit dem Löwen. Der Messias muss ein Löwe sein. Und der ist in dem Sinne nicht so wackelig gewesen oder so suchend wie der Petrus, sondern der war von Anfang an, war der sich sicher, dieser Jesus ist ein falscher Messias. Und daher kommt das, dass der im Grunde, von Anfang an will ich nicht sagen, aber im Laufe der Zeit ist der sich darüber klar geworden, mit dem Jesus wird das nichts. Und dann hat Jesus ihm eigentlich einen Schubs gegeben in die Richtung, jetzt, ich weiß, was du eigentlich im Kopf hast, aber jetzt mach mal. Und das ist die Sache mit dem Essen, wo Petrus den Jünger, den Jesus liebte, fragt durch Blicke, so geblickt, und so weiter, wer soll es denn sein? Jesus hatte gerade gesagt, einer von euch wird mich verraten und so weiter. Wer soll das denn sein? Die waren ja ganz aufgebracht und so weiter. Und dann legt sich der Jünger, der liegt an der Seite Jesu, interessanterweise liegt an der Seite Jesu, und sagt, und Meister, wer ist das? Und dann weiter, wem ich den Brocken gebe, den ich in den Kelch tauche, der ist es. So, und das ist meine Auffassung der Freundschaftsgäste. Wir haben einen Judaskuss, davon berichten die Synoptiker, das sind die drei anderen Evangelisten. Aber wir haben einen Jesuskuss, der gilt dem Judas, und das ist dieser Brocken. Denn wenn ein Chef ein König, zu seinem Offizier, Minister, Untertan oder was, sich hinwendet und sagt, ich gebe dir etwas zu essen, dann ist das ein Freundschaft- und Liebesgestus. Und so hat also Jesus im Grunde dem Judas Iskariot nochmal gezeigt, dass er ihn liebt. Und dann sagt er, was du tun willst, tue gleich. Und der bricht auf und geht weg. Und dann geht die Sache mit der Gefangennahme geht los. Also der Judas ist derjenige, der also konsequent eigentlich ein Messiasbild verfolgt hat. Und da war er stur und er war wahrscheinlich auch taktisch gut begabt und hat das Geld, was er da an sich entfremdet, was heißt, das hat er entfremdet oder das hat er anders ausgegeben. Ich behaupte mal, das ist in Waffen gegangen. Wo hat denn Petrus plötzlich ein Schwert gehabt? Da müssen noch Kungeleien gewesen sein, dass da irgendwie so Sachen zugange. Und das steht zwar nicht im Evangelium drin, ob das nur Petrus war, wissen wir nicht. Ja. Also auf jeden Fall, die Sache ist der Messias Christus, ist das Lamm oder der Löwe? Das ist die entscheidende Frage. Und an dieser Frage kann man sehen, welche Art von Knacks die haben. Das sind natürlich seelische Knackse. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte, das mal von dieser Seite aufzuziehen. Wenigstens ist das bei meinen Begegnungen mit dem Johannesevangelium ist das so gelaufen. Deswegen erzähle ich das auch so. Jetzt habe ich also die drei Jünger habe ich mal darzustellen versucht. Und wenn Sie mal nach Hause gehen und haben Zeit und gucken mal nach, wo kommt denn eigentlich Johannes, der Evangelist, vor, der aber nicht so heißt, sondern eben nur der Jünger, den Jesus liebte, und wo kommt der Petrus vor? Und wo kommt der Judas Iskariot vor und an welchen Szenen und so weiter, dann haben sie eine ganze Menge interessanter Sachen vor Augen und auch zu tun. So, jetzt aber bin ich ja noch gar nicht fertig. Also ich muss nämlich noch alle drei Jünger haben ihren Knacks. Aber was ist mit Jesus Christus? Das müssen wir da auch noch sagen. Wir wollen ja auch nicht uns mit Leuten, die einen Knacks haben, wir selber ja auch, alleine lassen, sondern wir wollen ja auch mal gucken, wie das mit der Heilung gehen könnte. Also Jesus Christus. Er selbst steht im Verdacht, einen Knacks zu haben. Das sind die Stellen, wo ihm vorgehalten wird. Es ist immer die Frage, die da damals im Raum stand, wer ist das? Die Leute haben ja immer gerätselt an ihm. Nicht nur die Jünger auch, aber alle, das Volk, die Menge und die Juden, wie es immer so heißt. Dann sind da die Pharisäer und dann sind da die Priester, die Hohepriester und so weiter. Alle haben sie da gerätselt und mussten sich dann Reim drauf machen. Und was waren die Meinungen über Jesus, was war das? Die einen behaupteten, er stammt aus Unzucht. Bastard. Dann, das ist ein Samariter. Geheimer Samariter, ganz schrecklich. Weil die Samariter, das kann man in den synoptischen Evangelien noch besser nachlesen, die waren giftig, die waren vergiftet und da musste man als anständiger Jude Abstand halten. Man musste zwar da durch, die Pilgerwege gingen da durch, aber bloß nicht keine großen Kontakte. Oder, noch schlimmer, von einem Dämon besessen. Es gibt im ganzen vierten Evangelium keine Geschichte von einer Dämonenheilung und auch nicht von einer Heilung eines Aussatzes. Das sind alles andere Geschichten. Und das ist da rausgenommen worden. Das ist auch interessant. Also, aber Jesus hat es an der Backe. Jesus hat die Vorwürfe an der Backe. Der, da sagen die Leute, der ist vom Dämon besessen. Und woher kommen dann die Irritationen, die er noch ausgelöst hat vom Sabbat? Der hat also den Sabbat nicht gehalten, sagen die einen. Und Jesus sagt immer, wenn ihr nur wüsstet, wie Gott ist, dann wüsstet ihr auch, dass was ich am Sabbat mache, nämlich Heilungen, gottähnlich ist, denn Gott ist ein Gott des Lebens. Ich fördere das Leben. Und das ist sehr wichtig, dass man sagen, dass Jesus immer gesagt hat, der Sabbat ist nicht nur eine Ruhe, ein Ruhetag, sondern da wird auch Gott, der Wirkende, wird da verehrt. Und dann ist aber das vielleicht noch das Wichtigste, das er gesagt hat. Und da kommen wir auf das Heilende, was dann auch zu der Saline führen wird. Also das, Jesus stellt immer klar, dass er Menschensohn und Gottessohn in einem ist. Das ist vielleicht wichtig, weil den Menschensohn können wir uns noch ganz gut vorstellen. Der Menschensohn ist das, wenn wir in der Zeit Jesu gelebt hätten, hätten wir den gekannt. Ja, weil das wäre ein Mitmensch gewesen von uns. Das ist der Menschensohn. Das Dumme war nur, dass da nie das Wort vorkommt, Joshua ben Josef. Der heißt immer Ben, wenn, dann Ben Maria. Also da ist was mit der Vaterschaft. Das kann man schon sagen. So. Aber was Jesus immer herausstellt, sagte, ich bin Menschensohn. Und immer wo das Wort Menschensohn vorkommt, da ist irgendetwas, was wir sehen und miterleben könnten, drin. Also das geht von Heilungsvorgängen, also bis hin, dass da der Menschensohn eben erhöht wird. Erhöht? Das hätten wir schon erleben können. Das ist, wie der ans Kreuz gehievt wird. Da hat er dann Balken getragen und da wird er dran festgenagelt oder gebunden, je nachdem. Und dann wird er auf einen Stamm draufgesetzt und da hängt er dann da. Das hätten wir erleben können. Und da heißt es immer, der Menschensohn wird erhöht. Und dann kommt Jesus in seinen Reden, in seinen vielen Jüngerreden. Es fängt aber schon an gegenüber den Juden, dass er sagt, mein Vater ist Gott, ich bin gesandt von Gott. Und was ich sage und tue, ist ein Auftrag, den ich von Gott, meinem Vater, habe. Und das kann man nicht sehen. Das kann man nicht sehen. So einfach ist das nicht. Und das mussten die Jünger und alle, wir bis heute, müssen das lernen. Und so haben wir also eine lange, sagen wir mal, Jesus-Begegnung, die im Grunde darin besteht, sagen wir mal, wenn wir antworten sollten oder wenn ich antworten sollte heute, wer ist dieser, dann würde ich sagen, Lamm, nicht Löwe, ja. Aber Menschensohn und Gottessohn. Und Gottessohn. Und damit sind wir dann eigentlich auch an der Stelle gelandet. Also von den Schriftstellen her ist das natürlich noch etwas umfangreicher. Man kann da also noch die ganzen Vaterstellen kann man mal nachgucken, Vater-Sohn-Stellen in der Heiligen Schrift könnte man mal nachgucken und sehen, was steht da eigentlich drin und so. und so. Und das wären eben Schriftbetrachtungen, Elemente von Schriftbetrachtungen. Dann setzt man sich dahin und schaut mal, wo finde ich hier zum Beispiel die Abschiedsreden. Das sind vier Kapitel. Vier Kapitel Abschiedsreden, die enden im letzten dieser vier Kapitel mit einem Gebet. Das ballt sich da, richtig, das ballt sich da, diese Geschichte. Da ist auch vom Menschen und Sohn schon gar nicht mehr die Rede, das kommt vorher. Und dann ist da die Rede von, einmal Menschensohn kommt noch vor, dann ist da vom Vater, der den Auftrag gibt und der kommt bei euch an, der Auftrag des Vaters. Das bin ich, das bin ich. So, jetzt haben wir ein bisschen also die drei Fallbeispiele gehabt. Wir haben also einen Blick auf Jesus geworfen, um die Frage zu beantworten, wer ist dieser? Und jetzt kommt noch die Frage, der ist ja weg. Und als er das eröffnet hat bei den Jüngern, brach ein großes Entsetzen aus. Mehrere Stellen sind da. Bei den Juden hat er das gesagt, die da haben immer gedacht, will er sich selber umbringen? Bei den Jüngern hat er das gesagt, und er sagt, Petrus, wieso kann ich da nicht hin, nicht mit dir? Und nochmal kommen die Sachen vor. Und dann in diesem Zusammenhang hat er gemerkt, du kannst die nicht alleine lassen. Dann sagt er auch, ich lasse euch nicht zurück als Waisenkinder. Lasse euch nicht als Waisenkinder. Wie macht er das denn? Dann sagt er, ich schicke euch einen Beistand. Den brauchen wir. Das ist, wenn da ein Vakuum entstanden wäre, ein Vakuum des Entsetzens, weil er weg ist, dann wäre ein schlimmer Zustand gewesen. Und Jesus hat das gemerkt, dass die Jünger konnten ein Vakuum, wenn er jetzt weggeht, also die Auferstehung kann noch so wunderbar gewesen sein, wenn er weg ist, dann sind wir verlassen. Und dann hat er gesagt, ich schicke euch einen Beistand. Und der Beistand wird euch an alles erinnern und wird und er nimmt von dem, was mein ist, und gibt es euch. Also das ist nicht einfach ein Ersatz, sondern das ist Jesus Christus in anderer Form. Der hat sich sozusagen eine Gegenwärtigkeit verliehen. Der Geist ist eine Vergegenwärtigung Gottes für unser Zeiterleben. Er ist bei uns, was andere Evangelisten gesagt haben, ich bin alle Tage bei euch bis ans Ende der Welt. Das ist der Heilige Geist. So. Und jetzt mit diesem Heiligen Geist haben wir das an Jesus Christus und unserem Glauben, den Parakleten, den Beistand, haben wir das, was uns also mit unserem Knacks sozusagen gut behandelt. Das ist der Inhalt der Saline in Anführungsstrichen. Wir müssen uns, wenn wir mit unserem Knacks in Frieden leben wollen, brauchen wir eine Luft, eine Heilluft, einen Heilkurort, einen Luftkurort, wenn man mal so sagen will, bildlich gesprochen. Jesus Christus schenkt uns durch seinen Heiligen Geist so etwas wie einen Luftkurort, den wir oft besuchen sollen, damit wir die frische Luft einatmen können, die uns mit unserem Knacks versöhnt. Und das ist eigentlich dann auch schon mein Schlusswort. Das ist eigentlich mein Schlusswort, dass ich Ihnen also heilsame Aufenthalte wünsche in dieser Art von Saline, die ich ein bisschen so angedeutet habe oder geschildert habe. Und dass wir in dem Sinne auch froh sein dürfen über unsere Kirchentümer, die sind nichts anderes als eine Art von Saline mit Frischluftversorgung im Heiligen Geist. Danke. Also, wenn ich das mal aufgreifen darf, was ich am Ende gesagt habe, wir, sage ich schon so, nach Möglichkeit immer regelmäßig aufgehalten in einem, sagen wir mal, betenden Ambiente. Also, was heißt das konkret? Wir haben also geregelte Gottesdienste gehabt und geregelte Zusammenkünfte, in denen auch gebetet wurde. Aber das ist nicht nur so beten mit, was weiß ich, Kreuzzeichen oder so, sondern das ist eine Art von Besinnung und die lautet immer, was denkt unser Herr und Meister über das, was wir vorhaben? Also diese Vorstellung, diese Spektrum freizuhalten. Dass man, und das finden sie auch im vierten Evangelium, Jesus behauptet immer mal wieder, ich mache doch nichts aus meinem eigenen Bauch raus. Er sagt nicht Bauch, aber aus mir heraus, sondern ich tue das, was mir aufgetragen worden ist. Kapiert ihr das nicht? Und das ist gar nicht so einfach. Also man marschiert schon manchmal los und macht sein eigenes Ding. Und die Frage ist dann immer, habe ich auch genügend überlegt, ob unser Herr und Meister mitgeht, ob der hinter mir hergeht oder ob der mich zurückpfeift und sagt, du gehst hinter mir her. Ja, und das ist eine ernste Frage. Ich persönlich bin der Auffassung, dass vieles schief geht, weil wir auf eigene Faust was gemacht haben und sind nicht geduldig genug gewesen und haben abwarten können. Aber das ist leichter gesagt als getan. Also, ich weiß nicht, ob du auch schon mal vielleicht erzählt, wie bei uns eine Generalswahl abgeht. Wissen Sie, wie das läuft? Da werden ja allerhand so Geschichten verhandelt, über was man für Politik machen will und so. Aber wenn eine Generalswahl kommt, dann sitzt man eine Stunde lang schweigend. Eine Stunde lang schweigend in dem Wahlsaal. Da sind so 120 Leute, sind dann zusammen, sind Wahlmänner. Und die tun nichts anderes als schweigen. Und dann kriegen die einen Wahlzettel in die Hand. Und da sollen sie den draufschreiben, den Namen von dem draufschreiben, den sie, nachdem sie gebetet haben, also im Sinne Jesu Christi, für den besten Generaloberen der Gesellschaft Jesu halten. Was ist verboten? Wahlkampf. Kein Wahlkampf, keine Kandidatenvorstellungen, nichts. Und sie werden lachen, das habe ich einmal erlebt, sie werden lachen. Das dauert 2, 3 Züge, dann ist es klar. Dann hat er die absolute Mehrheit oder was er da braucht, hat er dann zusammen. Aus einer Stunde Schweigen heraus. Und das habe ich mir öfter gesagt, wenn man sich die Zeit nehmen würde, es also so zusammenzupacken, man nennt das immer, wir müssen den Willen Gottes im Auge behalten. Ja, das ist richtig, aber das kann auch zu einer Floskel werden. Dann tun sie alle so mit frommem Gesicht, das ist doch vielleicht der Wille Gottes, aber ist es überhaupt nicht. Und dann geht das schief. Es ist aber auch nicht sicher, dass die Weise, wie man denkt, dass es jetzt im Sinne Jesu richtig laufen könnte, dass das richtig läuft. Das ist nicht sicher. Denn unser Herr und Meister selber ist ja auch über Kopf gegangen. Und der hat einmal, an einem Gebet hat er gesagt, ist es nicht denkbar, dass der Kelch an mir vorübergeht? Also ich finde, das sind ganz existenzielle Geschichten. Also sind so kurz irgendwie, man liest das so schnell drüber weg. Aber und das kann man erleben und da ist auch keiner sicher. Und das sind die Knackse einer Großgesellschaft oder Großeinrichtung, einer Institution. Die hat ihre Knackse und die liegen in solchen Sachen. Und mit denen muss man dann auch wieder zu Jesus Christus zurück und sagen, guck dir diesen Laden mal an, wir haben noch mal deinen Namen. Und was ist da für ein komischer Betrieb? Und es ist so. Also vor allen Dingen, wenn man stolz wird. Also ich glaube, dass der Petrus unheimlich stolz war, dass Jesus ihm Beinamen gegeben hat. Aber Piepe, das war also gar nicht so die Linie, er hat nicht begriffen, was das bedeutet. Ja. Und da wird man immer wieder hingeführt. Man sagt, überlegt euch, das sind die jährlichen Exerzitien, die wir Jesuiten machen sollen, haben auch nichts anderes eigentlich im Fokus als den Willen zu erneuern, sich auf diese Perspektive einzustellen. Und die tägliche Betrachtung oder sowas Ähnliches wird ja auch immer gesagt, ob wir so nur machen oder nicht, ist auch so eine Geschichte. Der Alltag, der nagt einem eine Menge weg. Das ist also dann nicht immer so einfach. Und dann darf man sich nicht wundern. Und dass im Gottesdienst, wenn wir da jetzt jeden Morgen dann unsere, das fängt ja immer der Gottesdienst an mit einer Erinnerung daran, dass wir sündige Menschen sind, also einen Knacks haben. Das tut eigentlich ganz gut. Im Grunde ist das der Appell jetzt, also bleib mal auf der Schiene drauf und geh nicht deine eigenen Wege. Ja. Also mehr fällt mir da gar nicht ein. Also, ja, also ich werde vielleicht auch lachen. Also ich hatte mal ein Auto kaputt. Ich habe mal ein Auto kaputt gemacht und das sah überhaupt nicht kaputt aus. Ich habe das nur also falsch an eine Ecke rangefahren und so weiter und war die Türe kaputt. Und dann bin ich zur Autowerkstatt gegangen und der hat sich den Wagen angeguckt und sagte, jetzt müssen wir doch mal genauer hinschauen, ob das Chassis nicht verzogen ist. Das Chassis verzogen. Und dann war das Chassis verzogen. So, gut, Chassis verzogen. Sagt er aber, wenn das verzogen ist, ist das also ein Totalschaden für die Versicherung. Nicht für mich. Aber dann habe ich gesagt, wenn ich über die Heilsbedeutung Jesu Christi in der tiefsten Weise der Verletzung des Menschen, wo der Knacks also die verheerendsten Folgen hat, wenn ich da denke, in den Augen Gottes sind wir kein Totalschaden. Da kann sich die Welt auf den Kopf stellen. Also die macht das gerne. Da kann man Geld mit verdienen. Also, aber wir sind kein Totalschaden. Das sag ich an dieser Stelle. Und hoffe auch immer, dass man das verstehen kann. Also ich brauche da nicht viel über Sünde zu reden, aber das ist so kaputt, so ein Auto. Oder ist auch Vollkasko nützt ja gar nicht. Ja, Vollkasko, wenn man das dann hat. Also in dem Sinne ist vielleicht unser Glaube so eine Art Vollkaskoversicherung. Aber lassen wir das mal, das wird ein bisschen spaßig. Also die große tröstliche Botschaft, das ist wirklich ein Evangelium, ein Evangelium. Wir sind durch Jesus Christus kein Totalschaden. Gott macht keine Totalschaden, der baut das wieder auf. Diese Frage nach dem Richter, strenger Richter unserer Sünden, da dürfen wir uns freuen, also wirklich freuen, dass der uns nicht kaputter macht, als wir schon sowieso sind. Der entsorgt uns nicht. Die Heilspolitik Gottes ist keine Entsorgung der Angeknacksten, sondern ist eine Entknacksung, wenn man so will. Tja. Ja. Ich. Ich glaube auch, dass wir das, wir neigen dazu, das zu vergessen. Und dann kommt diese Anstrengung, die zu einer Überanstrengung führt, und die bewirkt aber nicht die Heilung. Also wenn wir dieses besser machen wollen, immer besser und so. Ich glaube, man muss sich mal mit der Faktizität des Knackses, muss man sich mal also vor Gott hinstellen und sagen, da, so ist es. Und ich neige ja auch dazu zu meinen, dass wir, wenn wir sagen, zu geistliche Begleitung in der Seelsorge und so weiter, das hilft mir besser zu werden und so weiter, das kann gefährlich werden. Das kann deswegen gefährlich werden, wenn das so eine Spirale der Verbesserungswut freisetzt, anstatt dass man mal innehält und sagt, da bin ich, jetzt mach du mal. Und es ist auch so in der Verbesserung der anderen, also es gibt ja schon auch eine Ideologie, dass man über Erziehung die Leute verbessern könnte. Man kann ihnen Bildung beibringen, aber den Charakter verbessern, das wird schwierig sein. Da kann man einiges vielleicht machen und so. Am Ende hat man Menschen übrig, die also über sich viele negative Dinge konstatieren können und so weiter. Und dann sagen wir, wo bleiben die dann? Wo gehen die dann hin mit dem, was dann nicht funktioniert? Und dann sage ich, also wenn man dann einen Gott hat, wo man sagt, ich kann mich vor dem sehen lassen, weil der mich sogar noch ruft und mit meinem Namen nennt, der kennt mich. Und der wird mich nicht in die Pfanne hauen, das ist doch gut. Und das würde ich also mächtig verkaufen. Also das würde ich verkaufen. Und es wird ja auch nicht immer alles, die ganze Kirche kann sich ja im Grunde, kann sich als kläglicher Haufen vor Gott einfinden und kann sagen, jetzt mach mal was draus. Und das ist schon die ganze Geschichte so. Also. Also einen Aspekt sehe ich darin, dass wir immer wieder uns vor Augen halten müssen, jede Institution hat eine Schwachstelle. Jede. Das wollen wir oft nicht wahrhaben. Und kirchlicherseits, bei aller Kirchenkritik, also die wir uns auch selber machen, die Antwort, die wir geben müssen, also was ist eigentlich unsere wirkliche Schwachstelle als Christenheit oder so? Und das hängt damit zusammen, dass wir uns immer wieder nicht gerne sagen lassen, wo es lang geht. Und uns die Zeit nicht nehmen, das zu erforschen. Das glaube ich schon. Aber das ist ein Dauerproblem. Das ist ein Dauerproblem. Und es gibt aber immer wieder Kreise, die das also irgendwie tiefer verstanden haben und die haben dann sozusagen Inseln gebaut, in denen das gemacht, also etwas von dem realisiert wurde, was man braucht. Das sind die speziellen Lebensformen, die wir haben. Da soll man mal gucken. Und die haben natürlich auch alle wieder ihre Probleme. Aber keiner ist ohne Knacks. Aber dann gibt es einige, die haben gesagt, wir müssen also etwas finden, wo wir eine Insel des Schweigens bauen. Ist das daneben? Offensichtlich nicht. Die Frage der kostenlosen Diakonie. Auf eigene Kosten. Es gibt Inseln der kostenlosen Diakonie, wo mit eigenen Mitteln geholfen wird. Ja, überall, wo gesagt wird, was kostet das und wer bezahlt das, dann kommen die und sagen, das machen wir nicht mit, also da haben wir ja nichts davon und so. Und im Grunde sind es diese Inseln, die etwas beitragen. Die halten das sind die Luftblasen, also salinen Luftblasen. Mir fällt mir aber auch nicht ein. Also, das ist das. Also die Schweigezeiten, die man eingeräumt hat, sind ja eine ja, sind Zeiten, wo man Zeitraum schafft, um sich nicht ablenken zu lassen von anderen, die unser Steuer in die Hand nehmen wollen. Ja, das ist schon so, aber machen Sie das mal, machen Sie mal eine Stunde Schweigen, was da alles passiert, du lieber Gott. Ja, also wenn das so konzipiert ist, geht das daneben. Aber wenn man sagt, ich möchte euch mit Jesus Christus in Verbindung bringen, meine Mission besteht darin, dass ich euch mit Jesus Christus in Verbindung bringe, dann sieht das anders aus. Dann haben die eine Orientierung, die nicht dort, sagen wir mal, ihren Ausgangspunkt nimmt, wo ich stehe, sondern die müssen woanders hingucken. Und das ist übrigens eine große Kunst. Also sagen wir mal, die Mächtigkeit einer Multiplikatoreninstitution, wie das meinetwegen die Jesuiten auch versucht haben und so, die Mächtigkeit so zu gestalten, dass sie den Blick öffnen für die eigentliche Perspektive.